Der Tag für die Literatur und Musik in Hessen steht an am kommenden Sonntag und ein Programmpunkt führt dabei, und das wohl mit Publikum, zum Fußball. Zum Fußball in Frankfurt, zum Fußball der Frankfurter Eintracht. Matthias Arning, Journalist und Buchautor, Autor des Buches Frankfurter Eintracht, wird aus genau diesem Buch lesen und über dessen Inhalte dann auch diskutieren mit ehemaligen Eintracht-Helden bei dieser Veranstaltung. Matthias Arning, es ist noch keine 2 Wochen her, dass Ihr geliebter Club, die Frankfurter Eintracht, eine Chance verpasst hat, die man jetzt wirklich mal als historisch bezeichnen kann, und zwar den Einzug in die Champions League. Das konnte Ihr Buch, das im letzten Jahr herauskam, noch nicht ahnen, ist noch nicht drin. Aber wie typisch ist dieses Verpatzen einer Riesenmöglichkeit im letzten Moment für die Geschichte von Eintracht Frankfurt?
Ich glaube, das ist natürlich so quasi so eine Art Leitmotiv, die verpassten Chancen, das kann man schon so sagen. Es ist ja auch kein Buch über die Eintracht und ihre sportlichen Erfolge oder eine Lobrede darauf, wie erfolgreich die Geschichte gewesen ist, sondern es ist ein Buch, das der Frage nachgeht, wie platziert sich denn eigentlich die Eintracht in dieser Stadt? Und ich komme zu dem Ergebnis, und deswegen habe ich das überhaupt angefangen. Das tut der Stadt verdammt gut, dass die Eintracht so etwas verkörpert, das mit der Kühlheit dieser Stadt oder der Zweckrationalität, die man mit Frankfurt in Verbindung bringt, so überhaupt nicht in Verbindung steht, sondern die Eintracht ist die Leidenschaft. Mhm. Also Leidenschaft ist etwas, was für kühle Menschen, für zweckrationale Menschen, für businessorientierte Frankfurter nun wie ein Fremdwort erscheint.
Ich bleibe nochmal gerade beim Sportlichen, denn das, was da kürzlich passiert ist, das erinnert mich daran, wie vor 10 Jahren mal einer ihrer Co-Anhänger bedauerte, dass der alte Ruf der launischen Diva vom Main ja gar nicht mehr gültig ist. Das war so die Zeit, als die Eintracht im Mittelmaß und manchmal auch Richtung zweite Liga absank. Ist die launenhafte Diva jetzt vielleicht wieder neu zur vollen Blüte gekommen?
Ich bin mit dem Begriff der launischen Diva, der war mir immer ein bisschen suspekt, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich dachte, die Diva ist doch etwas, die man verehren sollte oder verehren kann, und launisch ist etwas, was man über Frauen im schlechtesten Sinne sagen könnte. Deswegen würde ich das so nicht verwenden, sondern ich glaube eher, es sind verpasste Chancen, ja, aber das ist auch nicht so das Zentrale. Wenn Sie sich an die Spuren der Eintracht heften, und sozusagen startet das Buch im Riederwald. Also ich finde, wenn es eine schöne Ecke von Frankfurt gibt, und daran sieht man ganz vieles, und daraus sind wirklich bezaubernde Quartiere entstanden. Wenn Sie sich angucken, wie in Frankfurt heute gebaut wird, und das werden mir verschiedene Bauherren und Architekten und so weiter nachsehen, wenn ich so etwas sage, dann müssten die einfach mal wirklich einen Moment lang im Riederwald sich umgeguckt haben, wie schön da in den 1910er bis 14er Jahren vor dem Krieg noch gebaut worden ist, wie anspruchsvoll, also für kinderreiche Familien, also gerade Leute, die in Frankfurt bleiben sollten und bleiben wollten und nicht aufs Land ziehen wollten, die fanden sich im Riederwald zurecht. Und der Präsident, inzwischen sehr langjährige Präsident des Vereins, der sagt, der Riederwald, das ist der Ort unseres Ursprungs. Mhm. Und da finde ich, da muss ich mal sagen, das ist, hat nichts damit zu tun, dass ich Melancholiker bin oder nicht zum Pathos fähig. Aber das ist etwas, was mir sehr gut gefällt.
Das ist einer der ikonischen Orte. Nicht zuletzt findet dort auch dann am kommenden Sonntag Ihre Lesung statt im Rahmen vom Tag der Literatur. Aber man muss heute schon einer jüngeren Generation diesen Ort erklären. Das hat sich ja so ein bisschen aus dem Bewusstsein herausgestohlen, was der für die Geschichte der Frankfurter Eintracht einst bedeutete.
Das ist leider so, und deswegen gibt es sozusagen die Kapitel oder die Passagen, die vor der Hymne auf das Idol Jürgen Grabowski in dem Buch kommt. Das beschäftigt sich sehr intensiv mit der Nachkriegsgeschichte, mit der ersten und einzigen Meisterschaft, muss man ja sagen, 1959. Und der Platz, wo das Ganze stattfindet, heißt Alfred-Pfaff-Platz 1. das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Alfred Pfaff, der erste Kapitän der Meistermannschaft und der Anführer des Teams, sozusagen auch im Finale gegen Real Madrid. Wow. Und dann kamen die alle auf den Römerberg zurück. Von Bockelmann hieß der Oberbürgermeister, glaube ich, damals. Und der sprach davon, Frankfurt sei eine Sportstadt. Ach, da haben die alle sich wahrscheinlich auf dem Römerberg kaputt gelacht. Und die haben eigentlich nur gesagt, das ist unsere Mannschaft und wir sind sozusagen aus dem Krieg gut gekommen und wir haben endlich wieder sozusagen Anschluss gefunden an, ich will nicht sagen an die Welt, aber an die relativ junge Republik, wo man ja noch nicht wusste, wie geht denn so eine Stadt, die eigentlich von ihrem Flughafen stark auf Globalität angelegt ist und von vornherein genau so gebrieft war. Wie geht eigentlich eine Stadt mit einer solchen Geschichte und wie verortet sich die Eintracht in diesem Zusammenhang?
Und der erwähnte Alfred Pfaffplatz, der ist am Riederwald.
Stadt Frankfurt hat der Eintracht, das ist 2 Jahre alt, dort hat man sozusagen gesagt, ja, wir benennen diesen Platz, wo euer Leistungszentrum ist und wo die ersten Erfolge gefeiert wurden, bevor die Mannschaft ins Waldstadion umzog. Und dort hat das Training stattgefunden, zum Beispiel als Leute wie Maurizio Gaudino so für die Eintracht gespielt hat, wo die alten Recken sozusagen zum Training aufgebrochen sind, wo die Frankfurter in ihren Wohnungen am Fenster standen und gesagt haben, das ist unsere Eintracht, das sind unsere Jungs.
Was mir persönlich zu kurz kommt, Matthias Arning, in Ihrem Buch, das ist die Rivalität mit dem Nachbarn Kickers Offenbach. Mir kommt es zu kurz, weil es nicht nur daran liegt, dass ich Anhänger von dieser anderen Seite bin, sondern auch, weil hier eigentlich ein bundesweit einzigartiges Phänomen stattfindet bis heute. 2 Städte, nur durch einen Fluss getrennt. Konträr, wie man nur konträr sein kann, mental, emotional, wirtschaftlich. Und trotzdem sind sie bis heute in einer engen Verbindung, die durch den Fußball ja aufrechterhalten wird. Obwohl 3 Klassen zwischen diesen beiden Mannschaften liegen, sportlich sind sie keine Konkurrenten mehr. Aber dass da eine Rivalität immer noch aktiv ist, das kann man an den jeweiligen Fansprechchören bis heute immer noch feststellen, ist doch was Tolles.
Ich widerspreche Ihnen überhaupt nicht, sondern würde nur ergänzen, in der nächsten Folge des Buches von Frankfurts Eintracht 2, 3 oder 4 würde diese Konkurrenz natürlich deutlicher zur Sprache kommen, aber ich würde sie nicht so wählen, wie Sie die angesprochen haben, sondern der Aspekt der Multikulturalität in Frankfurt spielt eine große Rolle. Das gehört nach Frankfurt wie nach Offenbach. Das ist die Schnittmenge, die zwischen beiden Städten sozusagen ein Potenzial sozusagen herstellt, das ich total super finde und wo man dann auch dann über die Rolle von Präsidenten in den Führungsetagen von Vereinen nachschaut. Und wenn die sagen, irgendwie für Rassisten ist bei uns kein Platz, dann denke ich, ist die Begrüßung der multikulturellen Gesellschaft sehr offensichtlich und das Eigentliche, was zu jedem Verein gehört.
Jetzt haben Sie noch die Gelegenheit zum Schluss unseres Gesprächs, Matthias Arning, Ihre persönliche Überfigur in dieser langen, langen Geschichte der Frankfurter Eintracht zu nennen. Egal, ob das nun ein Trainer gewesen ist oder ist oder ein Spieler aus vergangenen oder gegenwärtigen Zeiten, aber irgendeiner strahlt doch immer am hellsten im eigenen Herz.
Also ich bin Jahrgang 63, muss ich dazu sagen, und ich bin zum Fußball gekommen in der Zeit der Anfang der 70er Jahre, habe also die WM 1974 sehr, sehr jung, aber sehr deutlich miterlebt. Und für mich waren zum Beispiel die großen Gestalten 74 Johan Cruyff bei den Niederländern und Jürgen Grabowski bei den Deutschen. Und ich bin bei der Heroe sozusagen, die nicht nur dieser Zeit, sondern großer Ästhet als bescheidene Figur auf dem Platz. Das ist schon jemand, der trägt auch weit bis heute in unsere Gegenwart. Ich würde sagen, Jürgen Grabowski ist es.
Und damit sind Sie auch nicht allein, Matthias Arning. Jürgen Grabowski hat es ja schließlich in jenes Lied geschafft, dass das Publikum im Waldstadion vor einem Spiel, Corona abgezogen, aus vollem Halse singt. Schwarz und weiß wie Schnee ist es übertitelt, dieses Lied. Matthias Arning, Dankeschön für Ihren Besuch. Ihr Buch, das darf ich noch mal kurz nennen, heißt Frankfurts Eintracht, ist im Verlag Edition Frankfurter Ansichten erschienen zum Preis von 19,80 Euro. Und am kommenden Sonntag stellen Sie es vor im Rahmen von Literatur und Musik in Hessen. In unserem Programm am 30. Mai, Stadion Riederwald, Alfred Pfaff, Straße Nummer 1, das haben Sie erzählt. Und dort wird dann auch Ja, dort werden auch Gäste sein. Andi Möller und Dragoslav Stepanovic, alte Eintracht-Legenden, und mit ihnen diskutieren.